Liebe Hörer, wir haben nun Besuch hier im Studio. Ich begrüße Michael Erlhoff, Literaturwissenschaftler aus Hannover. Er sollte eigentlich nicht hier sitzen, sondern ein paar hundert Meter weiter im Kunstmuseum mit Sammlung Sprengel. Denn dort findet eine Tagung statt unter dem Titel Konferenz, zunächst mal so heißt das, Konstruktivismus, Dada und Merz. Herr Erlhoff, wir sollten diese Begriffe zunächst mal ein bisschen erläutern. Wir wollen ja überhaupt versuchen, diese vielleicht elitäre Tagung ein bisschen zu popularisieren, ein bisschen runterzuholen. Denn so ein bisschen Elfenbeinturm ist das da vielleicht.
Nun muss man zugeben, die Kunst entstand das gerade, was Konstruktivismus ist, aus einem ganz anderen Anstrengung und einem ganz anderen Wunsch. Sie entstand eigentlich im Kontext der Russischen Revolution und dem Vorlauf der Russischen Revolution und war, das ist gerade gestern ein zentrales Thema dieser Konferenz gewesen, der Versuch, so etwas wie Massenkunst zu werden. Und es hat tatsächlich, zumindest in den Anfangstagen der Russischen Revolution, bis der Stalinismus diese Kunst verbot, so etwas wirklich wie ganz populistische und ganz große Verbreitung gefunden. Es gab irgendwann in Moskau zum Beispiel, dass alle Städte in dieser Form angemalt waren.
Ja, Massenkunst, nur damit wir es oder die Hörer sich das auch noch besser vorstellen können, bei Konstruktivismus denke ich zum Beispiel auch an einen Maler wie Rudolf Jahns, der in Holzminden lebt, dessen Bilder also ja geometrisch aufgebaut sind. Da finden sich Dreiecke und Kreise, gerade Linien, sehr absolut gerade Linien und die Farben sind so nebeneinander gesetzt und so sahen fast Städte aus
oder Straßenzüge. So sahen wirklich Straßenzüge aus. Man muss kann sagen, im Grunde Konstruktivismus, das ist das, was heute die meisten für abstrakte Kunst, immer wenn man das sagt, dann meint man eigentlich dieses. Die Konstruktivisten selber haben gesagt, sie seien die konkrete Kunst, also sie seien die, die eigentlich versucht, wirklich sehr radikal Wahrnehmung von Material, Wahrnehmung von Strukturen, Wahrnehmung von Leinwand, auch von Bildflächen wirklich ernst zu nehmen und nicht irgendwelche Inhalte uns zu verpacken, sondern auf das Material, auch sinnlich zu sein.
Also Formen, aber Formen ja wohl doch eben dieses technischen Zeitalters, insofern relativ zeitbedingt. Also politische Inhalte, das haben Sie eben selber gesagt, kann man darin so ja nicht ausmachen. Was wiederum verwundert, wenn wir hören, dass sie entstanden ist, diese Kunstrichtung in der Revolutionszeit in Russland.
Und eben explizit politisch sein wollte damals. Das ist richtig, man kann sagen, es war ein anderer, vielleicht radikalerer Politikbegriff, als wir ihn heute gängig haben. Das heißt, heute gehen wir da, gucken wir nach, ist dort ein Zeichen drin, was uns mitteilt, also sei es eine rote Fahne oder sei es eine braune, und wir sagen, aha, das ist da, auf der Seite und da. Diese haben mit Recht, glaube ich, ein bisschen, doch halt versucht zu sagen, das kann nicht alles sein, es kann nicht dasselbe Bild mit einer roten Fahne oder mit einer schwarzen, nur dadurch sich unterscheiden, dass es zwei verschiedene Fahnen hat. Es muss sich in der Form selber unterscheiden. Und da sind sie radikaler geworden und haben gesagt, wir müssen so etwas wie Grundlagen eigentlich von Erkenntnis und Grundlagen von Sehen und Wahrnehmen, die müssen wir versuchen zu produzieren. Mhm. Und dann eben auch rauszugehen in die Stadt, auch rauszugehen in die Produktion. Das ist ein großer Teil der gestrigen Diskussion, man gerade über das, was Produktionsästhetik genannt wird. Das heißt, es gab eine große Bewegung, die in den Fabriken arbeitete, die ja auch Geschirr hergestellt haben. Zum Beispiel für uns heute unvorstellbar, dass die wirklich Geschirr, hier Tischtücher, Stoffe, Kleidung, also einer der großen Konstruktivisten, etwa Rodchenko, hat einen Overall entworfen, der noch heute mir sehr gefällt, wenn ich ihn hätte.
Wir würden also hier ein ganz anderes Studio auch haben, nicht? Das Mikrofon würde vielleicht eckiger aussehen, ich weiß nicht, der Tisch, wie sähe der aus?
Na,
es gibt ja auch Designer, die so gearbeitet haben eben.
Ja, die ganzen, eigentlich müsste man sagen, die ganzen Lebensverhältnisse sollten verändert werden, nicht? Es war die Idee, und das ist vielleicht das von heute aus Fragwürdige, die Idee tatsächlich durch Kunst und im Kontext der Revolution wirklich Lebensverhältnisse radikal zu verändern, das Wohnen, das Umgehen, auch das Anfassen von Dingen. Wenn wir heute eine Tasse anfassen, merkt man ja nicht mal mehr, dass man eine Tasse anfasst, es geschieht alles automatisch. Sie wollten damals, dass man auch dort den Gegenstand begreift. Begreifen wirklich in diesem Sinn auch von Anfassen.
Also gut, da kann ich etwas Revolutionäres drin sehen. Eine Umwälzung ja, von Wahrnehmungen, von Gewohnheiten. Nur, wenn wir nochmal bei dem streng geometrischen Bild zum Beispiel bleiben, dem ist ja eigentlich so die innewohnende politische Tendenz gar nicht anzusehen. Das könnte ja einer gemalt haben, aber das ist wohl nicht so wichtig, der auch reaktionär denkt.
Das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Man kann sich immer erste Frage stellen, warum denn haben die Herrschenden gerade diese Kunstform immer verboten. Im Stalinismus wurde diese Kunst verboten. Es wurden ganz bestimmte Teile nur davon genommen, als quasi die Abstraktionen davon. Und im deutschen Faschismus ist diese Kunst selbstverständlich auch verboten worden. Offensichtlich hat sie also eine bestimmte, nennen wir es mal elementare Möglichkeit des Denkens oder des Begreifens in die Welt gesetzt, die bei solch Inhalt wie wir, was wir Inhalt sagen, inhaltsorientierter Kunst gar nicht so stattfindet. Ich meine, das Verwirrende oder Erschreckende an gerade solch inhaltsorientierter Kunst ist ja, dass man oft da wiederum nur durch ja quasi Abzeichen sieht, welcher Richtung es sich anschließt. Dass also, man könnte böswillig sagen, bestimmte stalinistische Bilder nicht so viel anders aussehen als die des deutschen Faschismus. Da, also Inhalte sind austauschbar. Ich meine, das Schlimmste ist ja, die Nazis haben selbst also die politischen Lieder der Arbeiterbewegung weitergesungen, nur den Text geändert, aber die Musik nicht geändert. In der Konferenz hier wird auch über Musik, von Musik die Rede sein, über Musik diskutiert werden.
Ja, über die Konferenz reden wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher. Also, ich wollte bloß nur auf diesen Punkt auch noch mal eingehen, vielleicht bestärken nur, dass also die Funktion dieser Kunst schon etwas sehr Anstößiges hatte, an sich hatte. Und das gilt ja auch für Dada und Merz, wo wir noch bei diesen beiden deutschen, ja, oder auch natürlich westeuropäischen Komponenten wären. Merz steht ja für Kurt Schwitters. Das Ganze ist also auch nicht zuletzt deshalb wohl hier angesiedelt in Hannover. Wer da zusammengekommen ist, und das wollen wir gleich im Einzelnen behandeln. Wir spielen nur dazwischen eine Musik und müssen hier Teil 3 unseres Funkbilderwahlservices noch loswerden. Liebe Hörer, jeder kennt das ja eigentlich, wenn Sie jemanden fragen, was er wählt, da kommen oft lange Antworten in sehr gewählter Sprache. Aber es gibt ihn auch noch, den Wähler, der nicht mal die 5 Finger einer Hand benötigt, um aufzuzählen, welche Kriterien seine Entscheidung bestimmen.
Ja, Alter, Zustand, Leistung. Ja, und dann, ja, also als letztes sicherlich die Farbe. Vielleicht blau-metallig.
Liebe Hörer, Studiogast, wie schon gesagt, Michael Erlhoff, Literaturwissenschaftler hier in Hannover, Herausgeber auch einer Zeitschrift, unter anderem der Zweitschrift. Wir sprechen hier über die Konferenz Konstruktivismus Dada und Merz im Kunstmuseum Hannover mit Sammlung Sprengel seit gestern bis morgen. Die Tagung ist schon wieder im Gange. Interessiertes Publikum, abgesehen von den eingeladenen Teilnehmern, kann auch kommen, Herr Erlhoff.
Es kann auch kommen, nur das war unsere Bedingung, nicht einfach so mal reinhören und wieder weggehen. Jeder kann wirklich mitarbeiten, er muss sich klar machen, es ist wirklich Arbeit, dann aber ist er voll beteiligt. Das heißt, er kann voll mitdiskutieren, man wird mit den Leuten auch einzeln dann sprechen und so weiter.
Ja. Die Konferenzteilnehmer, die Eingeladenen, das sind Polen zum einen und Westeuropäer zum anderen. Es gab bereits eine Konferenz vorab mal in Polen vor ein paar Jahren Und dies ist sozusagen die zweite oder die erste richtige Konferenz dieser Art, dass so etwas jetzt überhaupt stattfindet, in dieser Zeit. Konstruktivismus ist ja eine Epoche gewesen in den 20er Jahren. Ja, wie erklären Sie das?
Man müsste erstens vielleicht sagen, die Konferenz, zu der Uta Brandes und ich hier eingeladen waren aus Hannover, war 1980 in Poznan. Und das war unter den Bedingungen, dass dort die Solidarność existierte. Und plötzlich war für die Polen zumindest der Konstruktivismus wieder aktuell geworden. Und so wurde damals diese Diskussion über Konstruktivismus eine wirklich politische Manifestation. Und es war die ganze Utopie und die ganze Emphase von dem, was Umschwung sein kann und was Befreiung sein kann, in diese Konferenz involviert. Dort entstand die Idee, eine Nachfolge zu machen, und wir haben uns hier jetzt wieder getroffen unter ganz anderen Bedingungen. Dort ist sie solidarisch verboten. Im westlichen Kapitalismus ist Krise, es gibt einen Wendekanzler. Wir sind also unter ganz anderen Bedingungen angetreten. Und auch innerhalb der Kunst. Konstruktivismus ist abgelöst durch das, was im Moment so als wilde Malerei, der deutsche Zeitgeist, durch die Gegend läuft. Und so beginnt plötzlich diese Konferenz einen gewissen Ernst, auch eine gewisse Wehmut fast zu haben. Und darüber versuchen wir gerade hinwegzukommen. Das heißt, wir versuchen wirklich jetzt zu diskutieren, ist all das, was damals an Kategorien und an Erfindungen und an Bildwerken und Musik, ist das überhaupt noch heute etwas, was diskutierenswert ist? Und was ist daran diskutierenswert? Etwa so etwas wie die damals Material aufgefasst haben. Oder auch so ein Begriff von Avantgarde, der sich ja damals dort mit dem Leninistischen durchaus vertrug und der sicherlich kritisierbar ist. Auch das war gestern gerade ein wichtiger Teil der Diskussion zu sagen, eigentlich gibt es diese Avantgarde nicht mehr und es kann sie nicht mehr geben und letztlich darf sie auch nicht mehr geben.
Die sich da also jetzt so verständigen, tun das schon aus einem sehr persönlichen Bedürfnis heraus auch.
Es sind Wissenschaftler und Künstler und Schriftsteller, aber schon denke ich mir, wir sind allesamt sehr persönlich engagiert. Sowohl die Polen mit all dem im Moment auch, sagen wir, von Enttäuschung und politischer Enttäuschung, als auch wir hier als Westeuropäer. Das ist ja schon mehr, so denke ich, ist Wissenschaft dabei, wenn sie irgendwas noch bedeutet, sowieso. Sie hat sich dann mit auch Erkenntnisinteresse und auch mit persönlichem Engagement aufzuladen.
Sie haben die anderen Sparten der Kunstwelt, der Kultur angesprochen, Musik ist da vertreten, Literatur, Heißenbüttel ist zum Beispiel da. Vielleicht können Sie da das nochmal anschaulich machen, wie da so die Beziehungen bestehen.
Nun war Konstruktivismus, Dada und auch Merz, wenn man etwa an Schwitters denkt, der ja Literatur geschrieben hat, der Theoretiker war, der Architekturgebilde entworfen hat, gewissermaßen auch Design gemacht hat und eben bildende Kunst. So entstand, und da gilt dasselbe, und Konstruktivismus, es war diese Vorstellung auch von einer kompakten Kunst. So haben wir gedacht, dazu muss man dann auch entsprechend Leute einladen. So ist eigentlich, als der nur im Moment noch gestern krank war, wir hoffen, er kommt heute, als Soziologe Oskar Negt eingeladen, Schriftsteller Heißenbüttel, ist ein Architekt eingeladen, ein Designer von diesem jungen, neuen Design. Es sind halt bildende Künstler eingeladen, als Schriftsteller Helmut Heißenbüttel, als Musikspezialist René Bloch. Da wird auch Musik gespielt werden. Also das ist schon dieser Versuch, auch das für die einzelnen Kunstformen zu diskutieren und dabei sich auch zu vergewissern, wo stehen die alle eigentlich heute. Das ist ja der Punkt, der mit reinkommt.
Ja. Und man sitzt in lockerer Runde oder ist es eine Hörsaalatmosphäre?
Nein, man sitzt in einem Kreis und es gibt Vorträge, die übersetzt werden. Nur es hat schon auch dieses, weil ich das zumindest denke, man arbeitet sehr viel intensiver, wenn man nicht unter Druck arbeitet, also wenn man wirklich ein bisschen entspannt auch mal eine Diskussion laufen lässt, ohne gleich zu wissen, wohin sie läuft. Und dann beginnen eigentlich Diskussionen aufregend.
Ja, sowas wie Nonsense hat ja auch sehr stark gehört zum Dadaismus, zur Merzkunst. Solche Elemente, flackern die auch mal auf?
Vielleicht ein bisschen mehr dann dieses Berühmte, das man hinterher weiter diskutiert. Aber ich denke schon auch, es wird in den Diskussionen selber so etwas geben. Und ich will vielleicht noch eins sagen, weil das auch zu der Form der Konferenz gehört. Die ganzen Westeuropäer, die eingeladen worden sind, haben auch halt verzichtet auf jegliche Honorare dafür, sodass die Polen diese Honorare bekommen. Das, glaube ich, muss man einfach erst auch mal ehren. Und ich weiß, dass also weder das Museum noch die Stadt glaubte, dass dieses überhaupt stattfinden könnte. Denn es sind halt relativ berühmte Namen dabei. Mhm. Und dass das eben so auch stattfinden konnte, ist, glaube ich, nochmal so ein Stückchen plötzlich sehr seriöser Solidarität mit dem, was die polnischen Freunde dort machen und arbeiten.
Besetzt ist das Ganze, wenn ich so sagen darf, hochkarätig. Und das Thema ist, glaube ich, wie deutlich geworden ist, sehr wichtig auch und hat viel zu tun auch mit uns heute. Aber wie kann das, was da jetzt besprochen wird, das abschließend von Belang werden in unserer Realität hier? Oder was kann davon ausgehen? Wie können Informationen von hier nach draußen gelangen? Wie kann das fruchtbar werden?
Ich glaube schon, dass es noch Nachfolgeformen geben wird, eventuell sogar auch eine Publikation. Es wird ja auch die Ausstellung von Attila Kovács folgen und sicherlich auch im Museum andere. Es wird das große Kurt-Schwitters-Festival irgendwann hier ja geben. Ich denke aber auch mehr als das, es hat aktuelle Bezüge, weil wir immer noch klarerweise in politischen Zusammenhängen stehen, weil wir immer noch schwanken zwischen eigentlich Utopien und der Depression oder wie gestern einer der Teilnehmer formulierte, im Gegensatz zu der Utopie von Identität, die einmal Utopie war, sollte man vielleicht jetzt die Utopie von Andersheit formulieren und das werden wir weiter so machen.
Dankeschön, Michael Erlhoff. Sie haben den Namen Attila Kovács erwähnt. Das ist demnächst eine Ausstellung hier im Kunstmuseum. Sie wird am Dienstag, glaube ich sogar, schon eröffnet. Attila Kovács ist ein Zeitgenosse, ein Künstler, der den Konstruktivismus, kann man vielleicht abschließend kurz sagen, weiterführt. Dankeschön für das Gespräch, liebe Hörer. Weiter geht es jetzt vor der nächsten Musik mit unserem Wahlservice, wenn ich richtig gezählt habe, Teil 4, am Tag vor der großen Wahl. Wen oder was bevorzugen die Wähler? Da gibt es wirklich Wähler, die sich für klare Aussagen interessieren, für die Verbindlichkeit von Aussagen, für die Verfassung, für die Lage einer Partei.
Wichtig wäre die Lage, also auf keinen Fall so in der mittleren Etage oder in der unteren Etage, sondern lieber hoch hinaus und sonnig. Sonnig müsste sie auch sein. Lieber klein, aber abgeschlossen in sich.